das Unerwartete vorbereitet sein.
Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Nicht nur lokal und für wenige Minuten, sondern großflächig und für Stunden bis Tage. Wie organisieren wir unseren Alltag im Ernstfall und welche Entscheidungen müssen wir als Mitarbeitende in Unternehmen, als GeschäftsführerInnen und als Zivilgesellschaft treffen? Wie sollen wir uns am besten auf so eine unvorstellbare Situation vorbereiten? Diesen und noch mehreren Aspekten gehen wir in unserer aktuellen Podcast-Reihe nach. Dabei erklärt der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Sauruck, nicht nur Basics zum Thema Blackout, sondern gibt uns viele wichtige Tipps und Informationen für eine mögliche Krisenbewältigung mit auf den Weg. Ziel ist, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ihrer Krisenfitness zu unterstützen und so dem bedrohlichen Szenario Blackout den Schrecken zu nehmen. Denn Information und Vorsorge schaffen die besten Voraussetzungen, ruhig und vorbereitet eine Krisensituation bewältigen zu können. Die Podcast-Reihe zur Krisenvorsorge entsteht mit freundlicher Unterstützung des Verbands österreichischer Entsorgungsbetriebe. Eine der wesentlichen Aufgaben des Verbands besteht darin, den Weg der Entsorgungsbranche in Richtung einer modernen Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Gerade vor dem Hintergrund der Verknappung und der extremen Verteuerung natürlicher Ressourcen ermöglicht es die Ressourcenwirtschaft, spürbare Energie- und umweltpolitische Impulse zu setzen. Erfahren Sie mehr unter www.voeb.at. Herzlich willkommen, Herbert.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herbert, du hast einen Großteil deines Berufslebens als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge diesem großen Thema Krisenvorsorge gewidmet. Erzähl ein bisschen von dir.
Ja, mein Krisenleben hat schon früh begonnen mit 12 Jahren Jugendfeuerwehr, dann mit 14 Jahren zum Bundesheer, Militärgymnasium. Und daher war mein Weg schon mehr oder weniger vorgezeichnet, dann zum Bundesheer oder weitergeblieben. Verschiedene Ausbildungen bis hin zum Offizier, inzwischen auch Notfallsanitäter, viele Jahre beim Roten Kreuz. Und der immer dieses sicherheitsaffine Leben und auch die Auseinandersetzung mit Krisen.
Warum gibt es jetzt diese Initiative Mach mit, Österreich wird krisenfit?
Naja, wir haben gesehen, dass wir auf unsichere Zeiten zusteuern und gleichzeitig, dass es in Österreich kaum ein Krisenbewusstsein gibt, wie auch in anderen Ländern in Europa. Und der war die Idee, wir müssen da wieder eine neue Dachmarke schaffen. Zivilschutz gibt es zwar, aber auch das ist wenig bekannt. Und unser Zugang war, das über das Thema Zivilschutz hinaus zu thematisieren. Also es geht zwar jetzt im ersten vor allem um die persönliche Vorsorge mit auch Lebensmitteln und solchen Dingen, aber es soll auch um mentale Vorbereitungen auf unerwartete Dinge gehen. Also deutlich darüber hinaus, was wir sonst üblich haben. Und die Idee ist, mit einer Dachmarke, die man auf unterschiedlichen Ebenen einsetzen kann, jetzt auf Lebensmittelprodukten oder Angeboten, aber auch in Unternehmen oder Organisationen, dass man sagt, wir wollen das Thema bewusster angehen, damit ein Wiedererkennungswert geschaffen wird und hoffentlich auch mehr Menschen dieses Thema ernst nehmen.
Das heißt, diese Initiative richtet sich an eine breite Bevölkerungsgruppe, also nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen?
Genau, an die gesamte Gesellschaft, weil eine umfassende Krisenvorsorge braucht immer alle. Und wir hatten das im militärischen Bereich vor Jahrzehnten mit der umfassenden Landesverteidigung, wo eben die militärische Landesverteidigung nur ein Teilaspekt war. Und die anderen Teilaspekte gibt es mittlerweile eigentlich nicht mehr. Und es ist aber wichtig, eben auch die geistige Komponente, die wirtschaftliche und die zivile Komponente, damit eine ganzheitliche Krisenvorsorge gegeben ist.
Herbert, kommen wir zu unserem heutigen Podcast-Thema Blackout. Was ist überhaupt ein Blackout? Und wir hören immer öfter davon, aber was unterscheidet ihn von einem normalen Stromausfall?
Ja, es ist sehr wichtig, hier eine Unterscheidung zu treffen, weil auch in den Medien oft vom Blackout gesprochen wird, wenn es um einen lokalen Stromausfall geht. Das ist aber mit einem wirklichen Blackout, wo es um einen überregionalen, das heißt zumindest mehrere Staaten betreffenden und länger andauernden Strom, das ist das Auslösereignis, aber vor allem um einen Infrastruktur- und Versorgungsausfall geht, nicht zu vergleichen. Und daher sollte man das auch klarer trennen, weil mit dem Stromausfall haben die Menschen durchaus gewisse Bilder und Erfahrungen im Kopf, die aber sich nicht, großteils nicht mit den Auswirkungen eines Blackouts decken. Weil hier eben alles zum Stillstehen kommt und nicht nur der Strom halt für Minuten oder wenigen Stunden ausfällt. Und wenn der Strom wieder da ist, wieder alles normal funktioniert. Und das wird aus meiner Erfahrung jetzt 10 Jahre massiv weiterhin unterschätzt, dass es eben nach dem Stromausfall erst richtig losgeht mit den Problemen, was beim gewöhnlichen Stromausfall nicht der Fall ist.
Wie wahrscheinlich ist das, dass so ein Ereignis eintritt?
Naja, die Wahrscheinlichkeit lässt sich eben nicht berechnen, weil es keine Erfahrung dazu gibt, weil wir dieses Ereignis zum Glück in Europa in dieser Form noch nicht erlebt haben. Daher gibt es auch in meiner Fachwelt die sogenannte Truthahn-Illusion, die besagt, dass der Truthahn mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer steigert und gewinnt, weil der kann es ja nur gut meinen, dass er ihn täglich versorgt. Ihm fehlt halt die wesentliche Information, dass das nur einem Zweck dient, dass er dann verspeist wird. Und wir ticken durchaus so ähnlich. Wir schauen in den Rückspiegel, wie ist es bisher gelaufen, immer besser worden, also muss das quasi auch morgen so sein. Und die letzten 3 Jahre haben uns doch gezeigt mit der Pandemie und jetzt auch mit dem Krieg und der Energiekrise, dass Dinge auftreten können, die wir nicht für möglich halten oder nicht mehr für möglich gehalten haben und die uns dann überraschen und durchaus dem Konzept auch werfen, weil wir eben wenig Vorbereitungen haben und die Tragweite der Nebenwirkungen eigentlich nicht am Radar haben. Und daher bekomme ich diese Frage häufig gestellt, wie wahrscheinlich ist es jetzt, wenn ich sagen würde 100% oder 50% oder 10%, die Frage würde sich etwas ändern im Verhalten von uns. Und die Risikoethik aus der Wissenschaft sagt, wenn ich ein Ereignis habe, das solche fatalen Auswirkungen mit sich bringen würde, dann muss ich in jedem Fall, auch wenn das einprozentig wäre, mich damit auseinandersetzen und Vorbereitungen treffen, was wir aber nicht machen. Ich rechne mit einem sehr hohen Risiko, vor allem jetzt auch in den kommenden Monaten. Aber es kann auch durchaus gut gehen, aber es wird in den nächsten Jahren absehbar nicht besser. Das heißt, die Probleme werden weiter zunehmen, weiter kumulieren. Und daher sind wir einfach aufgefordert, uns damit auseinanderzusetzen, eine sehr einfache Basisvorsorge zu treffen, weil damit kann sehr viel Schaden abgewendet werden.
Welche Probleme werden größer werden, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird? Was meinst du damit?
Ja, wir haben akut das Problem jetzt mit der Gassituation, mit der unsicheren Gassituation. Wir haben in mehreren Ländern in Europa im kommenden Winter möglicherweise eine Unterdeckung, das heißt nicht mehr genügend Kraftwerke, die verlässlich Strom produzieren können. Ein Riesenthema, das sich in den nächsten Jahren nicht verbessern wird, sondern im Gegenteil wahrscheinlich noch verschlechtern wird. Wir haben die Situation mit der Klimakrise, Trockenheit, vor allem in diesem Winter auch ein großes Thema. Aber auch das wird nicht mit dem Winter behoben sein, sondern weitergehen. Das heißt auch Extremwetterereignisse, die auf die kritische Infrastruktur, auch die unsere Grundversorgung sicherstellt, massive Auswirkungen haben kann. Und wir haben auf der anderen Seite eine alternde Infrastruktur, wo viel mehr noch investiert werden müsste. Wir müssten das System komplett umbauen, nicht nur erneuerbare Energieanlagen ausbauen, sondern Netze ausbauen, Speicher vor allem bauen, die uns derzeit massiv fehlen. Wir haben ein Problem mit den Fachkräften, dass wir zu wenige Fachkräfte haben. Und so gibt es eine Reihe von Themen, die noch dazu kommen, die das Problem einfach größer werden lassen. Und man muss auch dazu sagen, die europäische Energiewirtschaft hat über die letzten Jahrzehnte eine wirklich hervorragende Arbeit geleistet und macht das auch tagtäglich noch. Aber unter diesen politischen, aber auch technischen Rahmenbedingungen, die wir derzeit haben und die absehbar sind, wird es immer schwieriger, diese Systemstabilität aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich gibt es ja viele Berechnungen und Simulationen und Vorbereitungen, Sicherheitsmaßnahmen, um eben großflächige Ausfälle zu verhindern. Aber ein komplexes System, und von hier müssen wir von einem komplexen System sprechen, das an vielen Stellen instabil ist, steigt einfach die Gefahr, dass das gleichzeitig kumuliert und wirklich zu einem großflächigen Ausfall führt.
Warum ist ein Blackout so gefährlich? Ich glaube, wir können es uns alle vorstellen, aber gleichzeitig unterschätzen wir ihn dennoch. Was unterschätzen wir denn am meisten?
Ja, dass es eben nicht nur um einen Stromausfall geht, den wir durchaus kennen und der eigentlich immer beherrschbar ist und keine Tragik ist, sondern wenn der Stromausfall mal eine gewisse Größe annimmt, dann hat das solche Folgewirkungen in den anderen Sektoren, nämlich beginnend von der Telekommunikationsversorgung und damit die gesamten Computerkassen und Pumpen und Aufzüge, Verkehr. Und wenn das alles einmal zum Stillstand kommt, dann ist das eben nicht mit der Verfügbarkeit des Stromes behoben, sondern es wird ein langwieriger Prozess, was zum Teil Wochen, Monate und länger dauern kann, bis sich das wieder einpendelt. Und dieser Lieferkettenkollaps, der dadurch ausgelöst wird, wird überall unterschätzt und ist nicht am Radar in der Vorsorge. Und das ist eigentlich das Gefährliche, weil es dann wirklich um die Grundversorgung der Bevölkerung, um uns alle geht, wenn eben die Lebensmittel nicht mehr nachgeliefert werden können, wenn Medikamente nicht geliefert werden können oder nicht produziert werden können, und daher diese langwierigen Auswirkungen. Und das besonders Schlimme ist, dass wir halt als Bevölkerung aufgrund der bisherigen Erfahrung, Truthahn-Erfahrung, eigentlich davon ausgehen, dass immer alles verfügbar ist, daher sehr wenig Vorsorge zu Hause haben, aber auch in den Unternehmen war es in den letzten Jahren üblich, optimieren, Effizienz steigern, keine Lage mehr, weil das kostet ja alles Geld und da haben wir sehr wenige Puffer. Und das ist eben die große Gefahr, dass eben nicht schnell genug wieder was anläuft, die Leute nichts zu essen haben, die Gesundheitsversorgung nicht ausreichend funktioniert und damit eine Situation geschaffen wird, mit der wir nicht umgehen können, weil wir dazu keine Erfahrung haben und vor allem wir dann mental nicht darauf vorbereitet sind, das auch aushalten zu können. Also dieser Stress, der ist eigentlich das Gefährliche, wo auch dann Menschen überreagieren, falsch reagieren. Und das ist auch eine hohe Unsicherheit, die wir derzeit nicht einschätzen können.
Ich denke, was jetzt die Hörerinnen und Hörer interessiert, ist die Frage, gab es schon Blackouts und wie sind die Menschen damit umgegangen in so einer Situation?
Nee, im Prinzip, Blackouts gibt es weltweit immer wieder, auch kürzlich jetzt wieder Puerto Rico, Insel durch Hurricane, wieder komplett ausgeknipst. Das heißt, über 1 Million Menschen, die dort wohnen, keinen Strom. Aber die hatten vor, ich glaube, 3 Jahren auch einen Komplettausfall der Infrastruktur über Wochen oder sogar länger. Also ja, die Menschen sind dort das schon gewohnt, unter Anführungszeichen, oder haben dieses Erlebnis schon. Aber auch bei so einer Insel kann ich Hilfe von außen zuführen, was dann passiert, auch wenn es in dieser Dimension natürlich immer noch sehr schwierig ist. Auch in Nordamerika kommt es immer wieder durch Hurrikan oder Winterstürme zu großflächigen Ausfällen. Aber auch dort ist es häufiger, die Menschen, die Unternehmen, die Organisationen sind darauf vorbereitet. Es gibt auch dann durch die Extremwetterlage immer eine gewisse Vorwarnzeit und Vorbereitungszeit, wo ich noch Maßnahmen treffen kann. Auch in anderen Weltregionen immer wieder. Das längste war in Venezuela vor einigen Jahren, wo das durchaus eine Woche gedauert hat. Aber da war auch die Grundversorgung vorher schon quasi nicht mehr gegeben und dann war das halt nur verstärkend. Und daher kann man in diesen Regionen durchaus gut oder halt soweit das möglich damit umgehen. Und das ist der Fluch in Mitteleuropa, weil wir eine so hohe Versorgungssicherheit in allen Lebensbereichen, nicht nur beim Strom, sondern auch Wasser, Lebensmittel, Gesundheit haben, haben wir kaum mehr Rückfallebenen, weil wir das im Alltag zum Glück selten brauchen. Und wenn es lokale Probleme gibt, kann man das ausgleichen. Aber wenn das großflächig ein Thema ist, dann wird es sehr schwierig, damit umzugehen.
Wenn man ein Szenario entwickeln würde, was denkst du, welche Auswirkungen wären bei uns zu erwarten, wenn wir einen Blackout von 3 bis 5 Tagen hätten?
Ja, es beginnt damit, dass eigentlich sofort alles stoppt, mehr oder weniger, was stromabhängig ist, also fast alles. Also Strom ist weg, das Übliche, was man denkt, ist das Licht. Aber das bedeutet, dass auch eben das Telekommunikationssystem, also Handy, Festnetz, Internet, ziemlich zeitnah ausfallen wird. Das heißt, keine Kommunikation mehr, damit keine Computerkassen, kein Bankomat, kein Tanken mehr, kein Einkaufen mehr. Die Aufzüge bleiben die meisten stecken. Das heißt, auch da eine schlimme Situation, wenn man im Aufzug stecken würde, weil es wahrscheinlich viele Stunden bis Tage dauern würde, bis alle Aufzüge befreit sind. Der auch da wichtig, vielleicht den Aufzug öfter links liegen zu lassen, auch aus Energiespargründen und vor allem auch aus gesundheitlichen Gründen. Wenn ich natürlich im 10. oder 20. Stock wohne, wird das schwierig werden. Aber auch da zu hinterfragen, wie schaut die Situation vor Ort aus? Gibt es hier eine Notbefreiung? Ist dieser Lift vielleicht doch speziell abgesichert? Und damit kommt auch der gesamte Verkehr jetzt auch zum Stehen durch den Ausfall der Ampeln. Vor allem im städtischen Raum natürlich schneller Verkehrschaos, auch der öffentliche Verkehr, U-Bahnen können noch in die nächste Station dann gezogen werden, aber dann ist auch Schluss. Und auch die Bahn selbst ist wahrscheinlich noch in der Lage, die Züge in den nächsten Bahnhof zu ziehen, aber kein Verkehr mehr. Das heißt, auch sehr viele gestrandete Menschen quer übers Land möglicherweise Da hängt es natürlich auch von der Situation ab. Haben wir Sommer, wo das leichter zu bewältigen ist wie im Winter, wo es dann natürlich schnell auch um das Wärmethema geht. Auch die Heizungssysteme fallen die meisten aus, weil die natürlich irgendwo Pumpen im Einsatz haben. Was bei der längeren Dauer dann natürlich auch da ein Problem wird. Ja, und je länger das dauert, desto mehr Dinge kommen dazu. Und vor allem, es wird dann immer schwieriger, das wieder herzustellen. Und hier sollte es in Österreich durchaus gelingen, binnen 1 bis 2 Tagen wieder weitgehend die Stromversorgung herzustellen. Es wird in gewissen Regionen schneller gehen, in anderen halt länger dauern. Und daher mal darauf einzustellen, so rund 1 Tag Stromausfall bei uns. Wobei auch da wieder wichtig ist, auf europäischer Ebene dauert es wahrscheinlich eine Woche, wenn das eine gewisse Größe einnimmt. Und wenn es auch nur 1 Tag insgesamt dauern würde, weil es nicht so groß ausgefallen ist, würde das Logistikchaos, das dahinter droht, Wochen und Monate wahrscheinlich andauern. Und das ist auch, glaube ich, die große Gefahr derzeit in der derzeitigen Situation auf den kommenden Winter blickend, wo man sagt, ja, Blackout unwahrscheinlich, aber Stromabschaltungen, Lastabwürfe, das kann durchaus möglich sein. Und meine Einschätzung ist, sobald man das auch geplant macht, dass man größere Flächen oder Verbrauchergruppen abschalten muss, dass man in dieser Region ziemliches Chaos auslösen wird, weil wir dazu eben weder die stromtechnische Erfahrung haben, noch auf der anderen Seite, welche Schäden auftreten und welche Folgewirkungen damit verbunden sind. Und grundsätzlich könnte man damit schon umgehen, weil das sieht man auch in Südafrika zum Beispiel, wo das seit Jahren üblich ist. Aber dort ist man darauf vorbereitet und da kann man bereits damit umgehen. Und das ist wieder bei uns von einem sehr hohen Niveau jetzt auf ein Stressniveau zu gehen, ist etwas anderes, das wir nicht unterschätzen sollten.
Der Krisenfit-Tipp zur Folge 1. So kann man sich rasch und ohne viele Aufwände im Alltag auf eine Krisensituation vorbereiten.
Ja, der wichtigste Schritt beginnt in der persönlichen Vorsorge mit der mentalen Vorbereitung, indem man einfach sich eingestellt, dass sowas passieren kann, weiß, was in etwa damit verbunden sein wird, weil das dann schon den Stress der Unsicherheit etwas reduziert und man nicht mehr völlig überrascht ist und auch vielleicht dann die Forderung hat, ja, das kann nicht sein oder jetzt muss das jemand lösen oder mir helfen, weil das eben in dieser Situation nicht möglich ist. Und dann geht es darum, die persönliche Vorsorge so zu treffen, damit man eben 14 Tage gut über die Runden kommen kann. Das heißt, die entsprechenden Lebensmittel, Medikamente verfügbar zu haben, ein paar Hilfsmittel, auf die wir in einer späteren Folge noch eingehen werden, weil damit hat man schon einen wichtigen Grundstein, dass man eben nicht völlig von anderen abhängig ist. Und dann geht es auch in der Familie, entsprechende Absprachen zu treffen, dass man Treffpunkte ausmacht, vor allem wenn man kleinere Kinder hat. Wie kommen die nach Hause, nach der Schule? Was ist, wenn jemand, ein Elternteil weiter weg arbeitet und dann eben nicht in der Situation sehr rasch nach Hause kommt? Und wenn man da einfach mal drüber gesprochen hat, dann kann man auch diesen Stress reduzieren, weil man eben nicht mehr kommunizieren kann. Und für die Mobilität ist es auch wichtig, wenn ich Auto habe, dass ich eben den Tank möglichst nicht unterhalb voll fahre, weil dann habe ich eine Restreichweite, um noch irgendwo hinfahren zu können oder in einer Notsituation auch noch mobil zu bleiben. Wobei in der Situation ist dann wichtig, möglichst wenig zu fahren, weil eben die Treibstoffversorgung auch länger nicht funktioniert. Und für Unternehmen gilt es genauso, diese Überlegung anzustellen. Das erste ist wieder die persönliche Vorsorge der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil wenn die zu Hause ein Problem haben, kommen die nicht rasch wieder in die Arbeit oder bleiben eben auch nicht, wenn nicht klar ist, was mit den Kindern ist. Und dann einfache Offline-Pläne, also Abläufe zu definieren, die in jedem Fall funktionieren müssen, wenn kein Entscheider erreicht werden kann, damit die Mitarbeiter wissen, was ist zu tun, wenn gewisse Informationslage vorherrscht. Und da ist dann auch wieder unterschiedlich, auf das wir noch eingehen werden, ist es nur ein Runterfahren und dann das Einstellen der Arbeit muss sich einen Notbetrieb aufrechterhalten. Das hängt eben von der Organisation ab, wie ich dann im Detail weitergehe. Aber das Wichtigste ist eben die Auseinandersetzung, die Kommunikation zu diesem Thema und die ersten einfachen Schritte zu setzen.
Vielen Dank, Herbert, für diese ersten Informationen und elementare Informationen zum Blackout. Ich freue mich schon auf die Folge 2 mit dir.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge wollen wir darüber sprechen, wie lange ein Blackout dauern kann und welche Herausforderungen wir uns als Zivilgesellschaft stellen müssen. Wir freuen uns, wenn wir Sie wieder als Hörerin und Hörer begrüßen können. Weitere aktuelle Informationen und Downloads von Checklisten zur Vorsorge finden Sie auf der Website www.krisenfit.jetzt.